Vis-à-vis.
Johann von Bülow, als erstes müssen wir natürlich die Verwandtschaftsverhältnisse klären. Vico von Bülow und Sie, wie sind Sie miteinander verwandt?
Wir beginnen die Sendung mit einer großen Enttäuschung, viel weiter entfernt, als die Leute sich so landläufig vorstellen. Also es gibt ungefähr 700, 800, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch 600, jedenfalls sehr viele von Bülows und die sind alle irgendwie miteinander verwandt, lassen sich auf den gleichen Raubritter zurückführen, der irgendwann, was weiß ich, 1200 schlag mich tot, was gemacht hat. Und mit dem sind wir alle verwandt, Loriot und ich. Und da gibt es aber x verschiedene Linien und er ist eine ganz andere Linie. Und es kann sein, dass sozusagen unsere unmittelbare Verwandtschaft sich schon vor ein paar hundert Jahren getrennt hat. Also sehr, sehr entfernt.
Aber kannten Sie ihn?
Naja, eigentlich war Loriot für mich selber genauso eine öffentliche Figur in meiner Kindheit, ein berühmter deutscher Komiker, der zufälligerweise den gleichen Namen trug. So. Also es hat sich nicht angefühlt, als wäre das ein Verwandter. Der saß nicht an Weihnachten bei uns oder es gab keine Geschenke oder sonstigen Begegnungen. Als Kind bin ich ihm einmal bei einem Familientag, die Bülows machen so Familientage, und da gab es so einen kleinen Münchner Familientag, da bin ich ihm mal begegnet. Und dann später als Schauspieler, als ich schon, naja, in meinen späten 30ern war, da hat er mir dann manchmal geschrieben, wenn er einen Fernsehfilm gesehen hat und auch mal angerufen. Und das war natürlich toll. Und ansonsten bin ich ihm, glaube ich, 2-3 Mal bei Veranstaltungen begegnet. Und dann war das immer sehr nett und sehr höflich. Und ich war glücklich, dass dieser großartige Mann überhaupt bemerkt hat, dass es mich gibt.
Was hat er denn geschrieben?
Als Kind hat er mir bei dieser Familientagsgeschichte natürlich eins seiner Knollennasenmännchen auf irgendeine Serviette gemalt. Und nein, ich habe sie natürlich nicht mehr, leider.
Mist.
Und ich hatte mal so einen Autogrammwunsch bekommen, da war ich noch in Leipzig am Theater. Und dann hat jemand geschrieben, ob ich unterschreiben könnte und meinem berühmten Onkel auch noch gleich um ein Autogramm bitten würde. Und diesen Brief habe ich ihm dann weitergeleitet und der hat ihn wohl sehr amüsiert. Und dann hat er geschrieben, dass er, was ganz lustig ist, ich habe einen Doppelvornamen. Meine Eltern haben sich überlegt, dass ich Johann Albrecht heiße und so hieß sein Bruder und sein Vater auch. Und das hat er mir geschrieben, dass es ihn irgendwie rührt, dass ich den gleichen Namen trage wie sein Vater und sein Bruder, der wohl im Krieg gefallen ist. Und so hat er einfach eine höfliche Konversation gemacht und gesagt, dass er natürlich gerne damit unterschreibt.
Aber Sie sind ihm künstlerisch näher gekommen. Sie haben ein Programm, eine Literaturreihe, oder eine Reihe ist es nicht, aber Sie lesen regelmäßig aus seinen Kolumnen in der Quick. Die Quick war eine Illustrierte, so wie der Stern heute, muss man sich vorstellen.
Ja, ja. Ich sage immer in diesem Abend sogar, man muss es sich noch etwas anders, man muss sich vorstellen wie so eine Mischung aus Stern und Praline, falls sich noch jemand erinnert, was das für eine Zeitschrift gewesen ist. Es war schon sehr saftig. Ja, seit 2014, ein paar Jahre nach Loriots Tod, kam seine Tochter Susanne von Bülow zusammen mit Peter Geier, der dieses Buch mit ihr herausgegeben hat, auf mich zu und haben gesagt, wir haben alte Kolumnen von Loriot aus den späten 50er und frühen 60er Jahren, die eben in der besagten Quick erschienen sind, als Buch neu herausgegeben. Man konnte also den frühen, unbekannten Loriot entdecken. Und zum Erscheinungstermin dieses Buches haben wir hier in Berlin in der Bar Jeder Vernunft ein paar Lesungen gemacht und die waren dann so ein durchschlagender Erfolg, dass daraus ja eine Reihe geworden ist und ich inzwischen, glaube ich, 60 Mal in den vergangenen knapp 10 Jahren oder vielleicht waren es auch ein paar mehr, dieses Programm Land auf, Land ab gespielt habe, diese Kolumnen vorgetragen habe mit einem, naja, Dia-Projektor haben wir dann doch durch einen Beamer ersetzt, aber es würde zum Zeitgeist passen. Habe ich dieses Programm immer wieder aufgeführt und tue es auch noch.
Also Beamer, weil da auch, er hat jeweils immer jeden Text auch mit einer Illustration flankiert. Da kam er ja ursprünglich her, war ja Illustrator ursprünglich.
Genau, Zeichner würde ich ganz klassisch sagen. Okay. Ja, er hat ja auch, glaube ich, in Hamburg Malerei oder zumindest Zeichner. Na, da bin ich nicht sicher. Jedenfalls hat er zumindest erstmal mit dem Stift gearbeitet, was auch immer das bedeutet. Und er hat diese Kolumnen geschrieben, die so das aktuelle Tagesgeschehen der 50er, der Nachkriegsbundesrepublik aufs Korn nehmen und dazu natürlich jeweils eine Zeichnung angefertigt. Und diese Zeichnung lassen wir dann an passender Stelle in dem Programm auf der Leinwand erscheinen, was immer so einen ganz guten Lacher mit sich bringt. Denn das waren ja Texte, die nicht für den Vortrag geschrieben worden sind, sondern einfach für Leser einer Zeitschrift als wöchentliche Unterhaltung. Im Prinzip Cartoons mit etwas längeren Unterschriften. Und das Interessante ist, dass die Sprache, die Loriot da wählt, aber schon so pointiert und so klassisch und so typisch ist, dass sie sich gut verbinden lässt mit dem Ton, den wir alle im Ohr haben von dem späteren Loriot.
Wir können ja mal reinhören. Ich habe einen Mitschnitt von dieser ersten Lesung 2014 aus der Bar Jeder Vernunft.
Ich will meinem Töchterchen eine ganz winzige Atombombe schenken. Nur so für Kinder, mit familiär begrenzter Wirkung. Der kleine Schatz wird unser Haus in Trümmer legen und jauchzend in die Hände klatschen.
Das hat mich überrascht. Ich wusste nicht, dass er so politisch ist. Also das ist eine Kolumne vor dem Hintergrund des Kalten Krieges.
Mhm. Ja, das ist so ganz lustig, dass die Leute immer sagen, Loriot sei so nett und so harmlos gewesen. Ich finde, er war auf... Der hat schon ein sehr klares Bewusstsein gehabt, was ihn gestört hat. Und wenn man genau hingeguckt hat, dann konnte man auch sehen, was er nicht so gut fand und worüber er sich lustig gemacht hat. Das waren eine Menge Sachen.
Aber natürlich, man kriegt auch mit in diesen ersten Kolumnen, also die Grundlage für die Sketche, die Ehegeschichten, dieses sich abarbeiten an diesem ganzen Massenkonsum und Wirtschaftswunder und was dann auch später an Medien und was alles dazu kam, hat er sich daran abgearbeitet, merkt man auch da schon, ja.
Total, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die immer sehr gut ankommt mit der sogenannte Hosenkauf, wo auch bereits, wenn man sich an den berühmten Sketch mit dem Mann, der eine viel zu lange Hose kauft und dann in den Knien angewinkelt das Geschäft verlässt, die hat er davor weggenommen und hat sie sozusagen in etwas anderer Form erzählt.
Die habe ich auch. Sollen wir nochmal reinhören?
Ja, bitte.
Gut. Sehr geehrte Quick. Als ich mir das letzte Mal eine Hose kaufte, fand ich sofort die richtige. Nur war sie ein wenig zu kurz. Der erstklassige Verkäufer erbot sich sofort, sie kostenlos zu verlängern, riet mir aber dringend davon ab. Alle Hosen fallen nämlich etwas beim Tragen, sagte er. Ich trage die Hose jetzt ein Jahr. Sie ist so kurz geblieben, wie sie war.
Das ist immer wieder lustig.
Ja, also da hat er geübt, denke ich manchmal so, ja. Oder er hat später gedacht, als er diese berühmten Sketche bei Radio Bremen für die ARD gedreht hat, warte mal, da habe ich doch mal eine Nummer geschrieben, die kann ich jetzt vielleicht nochmal recyceln.
Er war ja dann auch immer eigentlich sein eigener Hauptdarsteller. Ich habe irgendwo gelesen, weil er so wahnsinnig erpicht drauf war auf die richtige Betonung seiner Sketche, dass er es auch gerne gleich selber gemacht hat. Auch Evelyn Hamann hat es wohl so gemacht, dass es ihm richtig war. Wie ist es jetzt für Sie? Sie lesen die jetzt und denken Sie da auch an Loriot und hoffentlich betone ich es richtig?
Er kann ja nicht mehr eingreifen. Nein, also natürlich denkt man das. Aber mir hat mal Otto Sander erzählt, dass er immer für ihn, für eine bestimmte Gala, wo Loriot immer die Rede gehalten hat, musste Otto Sander immer mit ihm üben für den Fall, dass er ausfällt, wie Otto Sander den Text, den Loriot geschrieben hat, bitte richtig vorträgt. Und er war wirklich jemand, für den Sprache und Betonung eine ungeheure Bedeutung hatte. Und ich als Schauspieler habe unheimlich viel in der Beschäftigung mit diesen Texten darüber gelernt, wie wichtig Musikalität im Umgang mit Sprache ist. Und ich glaube, dass Loriot fast sowas wie ein Sprachkomponist gewesen ist. Denn er hat ja auch einen großen Bezug zu Musik gehabt. Er hat ja auch zwei Opern inszeniert und hat selber, es gibt eine berühmte Nummer, wo er als Dirigent der Berliner Philharmoniker auftritt, der sozusagen aus Versehen Dirigent wird als Hausmeister, der wider Willen das Orchester beginnt zu spielen. All diese Fragen haben eine große Rolle in seinem Leben gespielt und Comedy ist ganz viel Timing und Timing ist Musik und das hat er, glaube ich, sehr gut verstanden und deswegen hat er selbst die Texte, die gar nicht für den Vortrag gedacht waren, so genau komponiert, dass sie einen zwingen, eine bestimmte Betonung zu machen. Manchmal sage ich, es ist wie so, du wirfst einen Stein ins Wasser und du weißt ganz genau, wenn der aufs Wasser auftrifft, dann kommt der Lacher so. Und das geht aber nur, wenn du das richtige Timing einhältst. Und ich habe ja am Schauspielhaus Bochum vor vielen Jahren auch mal mit Helge Schneider gearbeitet und was ganz Ähnliches festgestellt, dass Leute, die ein sehr gutes Gefühl für, ich sage jetzt Comedy, um das sozusagen als Generalbegriff zu verwenden, die ein gutes Gefühl für Komik haben, das sind immer Leute, die ein sehr gutes Rhythmusgefühl haben.
Und auf der inhaltlichen Ebene, wo würden Sie sagen, wie funktioniert da der Humor, die Komik?
Naja, das sind natürlich Geschichten aus einer anderen Welt. Das darf man nicht vergessen. Das ist also diese Geschichten aus dem ganz offenen Brief sind späte 50er Jahre und man ist irgendwie so ein bisschen gerührt, manchmal auch abgestoßen und manchmal auch erschrocken. Und manchmal einfach auch sehr amüsiert, worüber die Leute sich damals noch leicht aufgeregt haben. Also in unserer erregungsreichen Zeit denkt man sich manchmal, ist irgendwie rührend, womit man die Leute ganz schnell auf die Palme bringen konnte. Und es gibt aber auch so Dinge, wo man denkt, viele Dinge haben sich gar nicht groß geändert. Ja, also, dass zum bestimmte Wegwerfprodukte nach kurzer Zeit nicht mehr funktionieren, hat ihn wahnsinnig aufgeregt. Und auch die Art, wie Leute sich empört haben. Das waren halt damals Briefe, die geschrieben wurden. Wir lesen auch ein paar Briefe vor. Also ich lese ein paar Briefe vor, die von empörter Leserschaft an die Quick geschickt worden sind. Das wären heute natürlich sozusagen Shitstorms ohne Ende oder massive Kommentare in der Facebook-Seite des Senders, oder wenn man das vergleichen würde.
Da können wir vielleicht auch noch kurz zum Ende seiner Karriere da bei der Quick kommen, wie es warum er dann irgendwann aufgehört hat, die Kolumne zu schreiben.
Der Weinskandal.
Genau. Ja,
genau. Das klingt auch so.
Genauso,
also er hat eine Geschichte geschrieben darüber, dass sozusagen offensichtlich im deutschen Wein ausschließlich chemische Produkte verwendet werden und auf Trauben der Effizienz halber komplett verzichtet wird. Und das hat, weil die Quick damals 2 Millionen Auflage hatte und wichtige Werbekunden waren unter anderem offensichtlich der Weinhandel oder der Weinbau Deutschlands. Die sind also Sturm gelaufen und haben sich beim Verlag beklagt, dass das doch deutlich zu weit ginge. Und Loriot hat dann danach aufgehört bei der Quick. Ich glaube nicht, dass er sozusagen rausgeschmissen worden ist, sondern ich denke einfach, er hat das als gute Gelegenheit genommen, was anderes machen zu können. Vielleicht hatte sich die Sache auch erledigt. Und dann hat er eine mehrseitige Reisereportage geschrieben, in der er sich wahnsinnig über sich selbst und die Weinbauern lustig macht und gemeinsam mit der Weinkönigin, es gibt sehr schöne Fotos davon, überprüft, wie viele Weintrauben tatsächlich, Zitat, im deutschen Fassraum Platz finden.
Das wäre jetzt vielleicht eine Geschichte, wo heutige Jugendliche nicht unbedingt mehr andocken können. Aber Sie sind selber Vater. Kriegen Sie das irgendwie mit? Ist für Kinder, Jugendliche, Loriot heute noch witzig, noch ein Thema? Also wir lachen ja noch drüber. Und wir haben auch noch Sprüche wahrscheinlich teilweise im Alltagsgebrauch. Wo laufen Sie denn oder sowas? Ach was, genau, wunderbar. Aber wie ist das bei der Jugend? Kriegen Sie das so mit?
Also ich glaube, was uns heiter stimmen darf, ist, dass wir eine offensichtlich nicht mehr ganz so formelle Welt sind, wie zu der Zeit, als Loriot seine großen Erfolge feierte. Wer weiß heute noch, was gemeint ist, wenn jemand von seiner Gattin spricht? Ja? Das ist naturgemäß so, dass die jungen Leute dann sich fragen, hä, was soll daran lustig sein? Weil sie die Welt, die da aufs Korn genommen wird, gar nicht mehr kennen. Diese Welt der Förmlichkeiten und auch teilweise der Etikette und der unglaublich bemühten Biederkeit, die Loriot da so scharfsichtig aufs Korn genommen hat. Das ist zum einen positiv, weil man sagt, Gott sei Dank ist die Welt ein bisschen lockerer geworden, selbst in Deutschland. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon, wie Sie richtig andeuten, eine klare Trennlinie. Jüngere kann man dann eher mit anderen Sachen an die Geschichte ranführen. Also es gibt so ein paar zeitlose Dinge. Ja, seine Filme zum Beispiel, finde ich, Ödipussy, genauso wie Papa Ante Portas, sind einfach, die sind überhaupt nicht gealtert, die sind immer noch genauso lustig, finde ich, und auch für alle Generationen. Bei den kleinteiligen Sketchen ist es wie mit viel Comedy, sie lebt sehr stark von den Zeitumständen, in denen sie entstanden ist.
Sie sind selber Schauspieler, haben wir ja schon drüber gesprochen, Theater, Film, Fernsehen, zuletzt auch zu sehen in einer Satire, Parlament, eine ARD-Serie, also auch durchaus komische Seiten. Jetzt haben Sie auch einen Roman geschrieben, Anfang des Jahres, Roxy. Also reden wir noch kurz ein bisschen über Sie nämlich. Also es ist eine Männerfreundschaft, eine Jugendgeschichte. Geht es um Freundschaft, um Liebe und Tod. Aber Sie haben in Interviews zu diesem Buch immer wieder betont, aber es ist auch unterhaltsam.
Ja.
Wieso ist Ihnen das so wichtig?
Das ist schon auch eine Aufgabe von Kultur, auch zu unterhalten. Und ich finde manchmal, dass das so ein bisschen zu gering geschätzt wird, wie schwer es ist, gut zu unterhalten. Das ist gar nicht so einfach, das gut hinzukriegen. Und selbst wenn man sich's vornimmt, jetzt mache ich was Unterhaltsames, gelingt das ja, wie man sehen kann, oft gar nicht. Ja? Und diese Unterscheidung, dass sozusagen etwas nur qualitätvoll sein kann, wenn es möglichst spröde und möglichst wenig zugänglich ist, die finde ich manchmal so ein bisschen schade. Und ich finde, es ist eine Leistung, gut unterhalten zu können. Und nicht nur in Roxy, sondern eben auch in Parlement, dieser Serie, die jetzt in der ARD-Mediathek läuft, dieser deutsch-französischen, sieht man, dass Comedy ein bestimmtes Timing braucht und Unterhaltung durchaus qualitätsvoll sein kann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.